möchte zu Beginn der Predigt noch einmal mit uns beten. Jesus Christus, du hast uns dein Wort gegeben und du hast uns so viel Gutes damit anvertraut. Ich möchte dich für uns jetzt bitten, für mich, der ich dein Wort weitergebe und für alle Zuhörer heute hier, dass du uns mit deinem Geist berührst, dass du durch mich sprichst und dass du bei jedem Einzelnen das ankommen lässt, was dir wichtig ist. Rühre du Herz und Lippen an, damit wir deinen Ruhm und nichts anderes als deinen Ruhm verkündigen. Amen. Unser Pfarrer Nikolaus hatte seine Predigt schon fertig und er bot mir an, seine Predigt mir zu geben, dass ich diese halte. Ich habe davon höflich Abstand genommen. Ich habe gesagt, wenn ich die Predigt des Pfarrers halte, dann geht es mir vermutlich so wie dem David, der in Saul seiner Rüstung kämpfen sollte. Da waren die Arme viel zu lang und die Hosen viel zu weit. Und deswegen habe ich versucht und auch darauf vertraut, dass Gottes Geist durch uns sprechen kann und durch jeden von uns sprechen will und sich in seinem Wort uns zeigt. Und was er mir da gezeigt hat, davon möchte ich heute ein Stück weitergeben. Ich bin nicht viel weiter gekommen als der Text des Pfarrers. Es ist heute der angegebene Predigtext Johannes 6, Vers 55 bis 65. Das sind die harten Worte Jesu, über die sich dann viele Menschen anschließend entsetzten. Der gesagt hat, wer von mir und meinem Fleisch nicht isst und von meinem Blut nicht trinkt, der wird keinen Teil an mir haben. Der wird verloren gehen. Ich habe mich dann sofort an diesen Teil dahinter rangehängt, um dem Pfarrer auch nochmal die Chance zu geben, die nun einmal vorbereitete Predigt nochmal zu halten. Also Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, wie aus einem Zweiteiler von vor 15 Jahren, wo man dann irgendwie den zweiten Teil zuerst sieht und später vielleicht nochmal den ersten Teil nachholen kann. Ich lese uns also aus dem Johannesevangelium, dem 6. Kapitel, die Verse 66 bis 71. Das Bekenntnis des Petrus ist diese Geschichte überschrieben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und einer von euch ist der Teufel? Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und war einer der 12. Wenn man sich diesen Text heute durchliest und sich aus heutiger Sicht darüber seine Gedanken macht, dann ist das geradezu unfassbar, was Jesus hier tut oder was Jesus hier sagt. Modernes Marketing weiß eigentlich so gut wie mit allem umzugehen, nur nicht mit dem massiven Verlust von Marktanteilen. Und wenn man dann daraufhin auch noch mit der Frage reagiert, zu dem Rest wollt ihr auch noch weggehen, dann ist das aus kaufmännischer Sicht mehr als töricht. Das ist unternehmerisch gedacht purer Selbstmord. Jeder Kommunikationscoach würde sich an den Kopf fassen, wenn er das erleben würde. Es wäre die beste Gelegenheit, Jesus ein ganz aktuelles Seminar für Mitarbeiterführung anzubieten. Und wir als Gemeinde, als seine Gemeinde, stehen uns nicht auch ein bisschen die Haare zu Berge, wenn wir das lesen? Sind wir nicht auch froh und tun alles dafür, dass so viele wie möglich in unsere Veranstaltung kommen? Und vermeiden wir nicht allzu oft und allzu gern das, was unsere Zuhörer vor den Kopf stoßen könnte, um ja keinen zu verlieren? Ich muss ganz ehrlich sagen, mich beeindruckt die Geschichte trotzdem. Und mich hat diese Geschichte schon immer fasziniert. Wahrscheinlich genau deshalb. Weil Jesus genau das nicht tut, was alle anderen tun würden. Das, was wir von ihm erwarten, hängt vielleicht auch ein wenig mit meinem, sagen wir es mal vorsichtig, leicht aufsässigen Gemüt zusammen. Wenn sich so gut wie alle von uns abwenden, und wir reden hier nicht von 2 oder 3 Leuten, das waren ganz sicher einige Dutzend gewesen, dann müssen wir doch zuallererst die Schuld bei uns suchen. Dann ist da ganz sicher etwas faul und so viele Menschen können nicht irren. Das mag bei uns Menschen und unseren menschlichen Umständen sicher so sein. Bei Jesus zählt das nicht. Jesus wendet sich an die letzten Truppenteile. Und ich habe das so bildlich vor mir, wie er den einen noch hinterher schaut und sich dann zu den anderen umdreht. Ihnen tief in die Augen schaut und ihnen die volle Freiheit, die ganze Entscheidungsfreiheit, die ganze Tragweite der Situation überlässt. Die Freiheit, die Gott so sehr liebt und die er uns, seinen Kindern, mit auf den Weg gegeben hat. Und er schaut sie an und da kommt nicht irgendwie Häme und Zynismus auf. Ha, das hat man nur davon. Guckt sie euch an. Gestern habe ich sie noch satt gemacht. Oder der erhobene Finger. Freunde, wenn ihr geht, denkt dran. Ich habe es euch immer gesagt. Nichts von alledem in dieser Geschichte. Dieser Geschichte, in dieser Ansprache an die letzten 12, wird die ganze Souveränität und die ganze Liebe unseres Herrn Jesus Christus zu uns deutlich. Liebe drängelt nicht. Liebe erpresst nicht. Liebe wird auch nicht bitter. Liebe führt immer in die Freiheit. Liebe öffnet immer Türen, wo Menschen hinaustreten können. Sie sperrt nie zu. Genau das tut Jesus hier. Jesus handelt auch den Preis nicht runter. Er sagt nicht, holt die mal alle schnell wieder zurück. Wir können ja noch mal drüber reden. Ich wollte ja bloß den Bogen ein bisschen überspannen, damit ihr das begreift. Das war natürlich nicht so gemeint. Kann er gar nicht. Jesus kann den Preis nicht runterhandeln. Wisst ihr, warum nicht? Weil er den Preis bezahlt hat, den wir festgelegt haben, den unsere Schuld festgelegt hat. Du und ich, unsere Gottlosigkeit, unsere Untreue, die hat den Preis bestimmt, den Jesus zu zahlen hat, den Einsatz seines ganzen Lebens, den er für uns gezahlt hat. Und wenn er nun darüber redet, dass wir nur Teil an ihm haben und an seiner Rettungstat, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir Teil von ihm werden, dann geht das nicht um ihn, sondern dann geht es um uns. Es geht um unser Leben. Jesus hat überhaupt nichts davon, wenn er uns in seine Nachfolge ruft. Er ist nicht ein großer Star, der auf Facebook oder Twitter so viele Freunde oder Follower sucht wie möglich, um relativ hohen medialen Einfluss zu nehmen. Jesus tut alles das, damit unser Leben wieder in die Spur, in seine Spur kommt. Er fordert uns auf, ihm zu folgen. Und er hat die Spur gezogen und die ging nun mal über Golgatha. Darunter war nichts zu machen. Nicht, weil er so sensationslüstern war, sondern weil meine Schuld so groß war. Wenn er diesen Weg nicht gegangen wäre, dann bräuchten wir uns heute nicht auf Ostern freuen. Der Knecht ist nicht mehr als sein Herr. Und genau darum geht es in diesem Kapitel. Unser Herr ging für uns gehorsam den Weg ans Kreuz. Und für uns geht es nur darum, ihm zu folgen. Bist du schon mit Jesus gestorben? Schon begraben in seinen Tod? Er hat dir und uns das Leben erworben, weil er selbst sich als Opfer bot. Wer sein Leben, so sagt es uns die Bibel, von nun an erhalten will, der wird es verlieren. Und wer es verliert, um seinetwillen, in der Nachfolge, auf diesem Kreuzweg, der wird es gewinnen. In 4 Wochen, da soll ich die Predigt im Lichtblick halten und da soll es noch einmal genau darum gehen, um den Preis der Nachfolge. Was heißt das ganz konkret? Was für ein Glück also für uns, dass Jesus nicht auf die Idee kam, den Preis herunterzuhandeln, sondern dass er ihn in voller Höhe für uns gezahlt hat. Danke, lieber Herr Jesus, dafür. Das Zweite, was mich an diesem Text beeindruckt, ist das Bekenntnis des Petrus, was daraufhin folgt in Vers 68. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wie gut wirkt dieses feste Bekenntnis des Petrus in diese so trostlose Situation hinein. Auch das können wir uns gut vorstellen. Von den anderen 11 hören wir keinen Ton. Ich glaube, nachdem Jesus sagt, und ihr wollt ihr auch gehen, da guckten die sich gegenseitig an, guckten noch den anderen hinterher, haben gerade angefangen zu rattern, was passiert hier eigentlich? Sind wir einem Irren hinterhergerannt? Haben wir alles umsonst aufgegeben? Und wie ein geöffnetes Fenster, wie frischer Wind in den Mief einer abgewohnten Bude, zieht hier dieses Bekenntnis ein des Petrus. Herr, wohin sonst sollen wir denn gehen? Wir haben doch einmal geschmeckt und gesehen, wie freundlich du bist. Wir können gar nicht mehr anders. Unter dem wollen wir nicht mehr leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Situationen, wo es so bedrückend zugeht und wo man auf ein solches Bekenntnis wartet und wenn man es vielleicht selbst nicht zustande kriegt, hofft, dass irgendein anderer jetzt ein Machtwort spricht. Ich glaube, unsere Welt wartet ganz oft auf so ein Bekenntnis von uns, weil es in unserer Welt oft so trostlos, so bedrückend zugeht. Und die Bibel räumt dem klaren Bekenntnis eine unglaubliche Bedeutung bei. Das geht schon ganz früh in der Bibel los. Als Israel seinen großen Führer Mose verloren hatte, da standen die Israeliten so ähnlich wie die 12 da. Da haben sie gefragt, was wird denn jetzt? Mose, das war der Freund Gottes, so wurde er genannt. Ohne den sind wir doch verloren. Und 1000 neue Ideen kamen auf, lauter neue Möglichkeiten, was jetzt alles geht und was nicht mehr geht. Und dann tritt Josua mit einer starken Rede auf und am Ende dieser Rede steht das Bekenntnis: Macht, was ihr wollt, tut, was ihr für richtig haltet. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und dann war Ruhe. Dann hatten die Orientierungslosen endlich wieder Orientierung. Dann hatten die Großklappen endlich ihr Maul gestopft bekommen. Nicht, weil Josua mit einem Totschlagargument gekommen ist, sondern weil Gottes Wort mit seiner ganzen Kraft von den Menschen Besitz ergriffen hat. Was für ein Befreiungsschlag. Tage, Wochen und Monate wurde herumdiskutiert. Und dann tritt Josua vollmächtig auf. Manchmal habe ich den Eindruck, in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Freundschaften, in unseren Gemeinden geht es oft so erdrückend zu, weil das klare Bekenntnis fehlt. Familien stehen unsagbar unter Druck. Jeder hat seine Erwartung, jeder hat seine Wünsche. Der eine will mehr Urlaub machen, der andere will so ein Auto wie der Nachbar haben. Die Kinder wollen endlich, ich weiß nicht, was es jetzt gibt, iPhone 9 haben und nicht immer noch mit dem popligen 5 herumlaufen. Und Eltern haben nur noch zu tun, so viel Kohle wie möglich ranzuscheffeln. Nicht nur Vater ist den ganzen Tag unterwegs, Mutter rennt hinterher. Die Kinder müssen noch Zeitungen und Werbeblättchen austragen, damit die Kasse immer gut gefüllt wird. Ich wünsche mir Eltern wieder, die den Mut aufbringen, in ihren Familien ein klares Bekenntnis auszusprechen. Wir, ihr lieben Kinder, stellen uns nicht dieser Welt gleich. Wir werden das Treiben nicht mitmachen. Und Jesus hat seine Jünger gefragt, habt ihr je Mangel gehabt? Und sie mussten den Kopf schütteln und sagen, nein, Herr, niemals. Väter können nicht mehr ihrer Berufung nachkommen in den Familien. Mütter nicht mehr ihrer Bestimmung, weil alles andere viel bedeutender ist und das klare Bekenntnis fehlt. Wie gut, wenn wir Jugendleiter haben, die den Mut haben, in unseren Jugendkreisen klare Bekenntnisse auszusprechen. Ich habe das immer sehr genossen als junger Mensch, diese endlosen Diskussionen, die am Ende in nichts geführt haben. Wie gut, wenn dann einer aufsteht und sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir daran glauben, ist es eine Gotteskraft, die selig macht allen, die daran glauben. Wer mich vor den Menschen bekennt, so sagt Jesus, zu dem werde ich mich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber nicht bekennt, zu dem werde ich mich auch nicht bekennen. Ich glaube, dass unser Alltag uns unzählige Gelegenheiten bietet, ihn zu bekennen. Die Steffi, meine Frau, die war unlängst auf einem Geburtstag gewesen, wo sie jedes Jahr eingeladen wird. Da sind immer so ein paar tolle Frauen unter sich, im besten Alter, mit viel Lebenserfahrung. Allerdings inzwischen mit so viel Lebenserfahrung, dass sich schon wieder jede Menge Fragen neu auftun. Und da sucht man natürlich nach Lösungen. Und dieses Jahr hatte man eine ganz neue Lösung parat. Da wurde gleich zu Beginn gesagt, also hier die, ich weiß nicht, wie sie hieß, die Katrin, die hat ein paar Karten mit und die wird nachher im Zimmer nebenan sitzen. Und da könnt ihr hingehen und da könnt ihr mit ihr mal gemeinsam in eure Zukunft schauen. Von da an könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie für meine Frau die Party dort verlaufen ist. Und sie hat nach einer Möglichkeit gesucht und nach einer Gelegenheit, nicht von oben herab den Mädels dort zu sagen, wie es eigentlich richtig ist, sondern sie hat ihre Verantwortung gespürt, die sie den Mädels gegenüber hat. Wenn ich hier heute nach Hause gehe und nichts sage, dann werde ich nicht mehr glücklich. Wie die Geschichte ausgegangen ist, da könnt ihr sie selbst fragen. Sie hat den Mut aufgebracht und dafür habe ich eine unglaubliche Bewunderung und Wertschätzung. Den Mut aufgebracht, den Leuten zu sagen, das ist Gott ein Gräuel, was ihr hier tut. Und erstaunlicherweise haben diesen Moment gottlose Mädels dort angenommen und gesagt, das wäre für mich auch nichts. Das würde mich viel zu sehr unter Druck setzen in meinem Leben. Das möchte ich nicht. Und Menschen waren dankbar, dass jemand ein klares Bekenntnis in eine beklemmende Situation gesprochen hat. Ihr Lieben, der Text will uns ermutigen. Nicht zuletzt auch dies Jahr im Lutherjahr. Wir lieben doch unseren Reformator so sehr dafür, dass er klare Bekenntnisse in das Herumgeschwurbel der Zeit damals hineingegeben hat. Und ein drittes und ein letztes offenbart uns der Text. Jesus sagt klar und deutlich, dass er uns erwählt hat. Habe ich nicht euch 12 erwählt? Über diese Erwählung könnte man jetzt gleich noch eine Predigt hinten ranhängen. Ich weiß nicht, von wem du im Leben schon alles erwählt wurdest. Ich erinnere mich, dass es immer ein erhebendes Gefühl auf dem Bolzplatz war, wenn die beiden besten Spieler anfingen, andere auszuwählen und man zu den Ersten gehört, um mitspielen zu dürfen. oder manche hat es vielleicht schon in Bewerbungen erlebt. Sehr geehrter Herr Meier, wir haben Sie aus 200 Bewerbern ausgewählt. Wir haben uns für Sie entschieden. Was für ein Gefühl. Und Jesus, der Sohn Gottes, des Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, hat dich und dich und dich und mich, jeden von uns, erwählt. Das ist unglaublich. Das ist so einzigartig, dass der große Gott sein Unternehmen nicht mehr ohne mich und ohne dich führen möchte. Und alle Hindernisse auf diesem Weg dahin hat er selbst aus dem Weg geräumt. Die Ablösesumme an den alten Herrn, den altbösen Feind, der unser Leben bis jetzt dirigiert hat, der die Strippen der Sünde in unserem Leben gezogen hat und nach denen wir getanzt haben, diese Ablösesumme hat Jesus bezahlt in voller Höhe. Du gehörst jetzt einem anderen. Das ist so ähnlich wie bei unseren großen Fußballstars, die für eine hohe Summe, die im Vergleich zu der, die Jesus für uns gezahlt hat, Peanuts sind. Und dann gehört man einem neuen Herrn und setzt sich für den ein. Aber Jesus macht nicht Marionetten aus uns. Jesus will nicht von Satan die Schnüre übernehmen und uns jetzt nach seinen Strippen tanzen lassen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, er führt in die Freiheit. Er macht keine Marionetten und das hat diese so positive, aber auch die so negative Facette, wie wir es dann im Vers 70 lesen. Einer von euch ist der Teufel. Das ist Teil dieser Freiheit. Wir können uns dafür und dagegen entscheiden. Das ist fast erschütternd. Man möchte sagen, Herr, halt uns fest, sperre uns in den goldenen Käfig. Aber Gott weiß, dass wir darin nie glücklich werden würden. Und es ist nicht ein Würfelspiel, ob wir denn am Ende als Erwählte bei ihm bleiben oder nicht. Sondern Jesus hat es vorher gesagt, wer Teil an mir hat, wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der braucht nicht Angst davor haben, zum Verräter zu werden. Im Übrigen ist es eine der schmerzlichsten Erfahrungen, die man im Reich Gottes machen kann, wenn man einem solchen Verräter begegnet. Wenn man glaubt, wir sind doch hier alles Gottes Kinder, alle gehören den einem Herrn, alle haben das eine Ziel, dass Angriffe von außen kommen, damit rechnen wir. Das sind wir auch gewöhnt. Aber dass der Feind in den eigenen Reihen lauert, darüber lässt uns die Bibel wie in dieser Geschichte nicht im Unklaren. Wenn der Feind mitten unter uns zu toben beginnt, wenn wir von den eigenen Leuten verraten, verachtet, geschunden und zerstört werden, dann ist das eine der schlimmsten Erfahrungen, die man im Reich Gottes machen kann. Beim Militär nennt man sowas Friendly Fire. Von den eigenen Leuten unter Beschuss zu geraten. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was uns widerfahren kann. Und Jesus weiß genau, wovon ich hier gerade rede. Er hat das am eigenen Leib erfahren. Aber seine Liebe ist so groß, dass selbst dafür ein Ausweg bereitsteht. Und ich glaube, wenn Judas gekommen wäre, die Versöhnungstat unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz hätte auch ausgereicht, um seine Schuld zu tilgen. Deswegen gibt es unter uns keine Schuld, die groß genug wäre, dass sie nicht durch die Kreuzestat aus dem Weg geräumt werden könnte. Und das darf uns Mut machen. Das darf uns immer wieder dazu verführen, den Blick auf das Kreuz, auf Jesus zu werfen. Es wird für uns nicht viel einfacher werden als für Jesus. Das Schlimmste hat er von uns genommen. Aber wir sollen ihm nachfolgen. Denn wenn wir ihn bekennen, wenn wir ihn uneingeschränkt zum Herrn machen in unserem Leben, das wird nicht ohne Folgen bleiben. Ich habe es vorhin gesagt, der Knecht ist nicht mehr als sein Herr. Und dass es uns vielleicht manchmal so überdurchschnittlich gut geht, hat vielleicht genau damit zu tun, dass wir diesen Begegnungen aus dem Weg gegangen sind, den Begegnungen der Konfrontation. Jesus ist größer als alle unsere Schuld. Jesus ist größer als unsere Entscheidungsfähigkeit und unsere Entscheidungskraft. Und wollen wir uns immer wieder an ihm orientieren und an ihn halten, damit wir uns nicht töricht, sondern klug entscheiden. Nicht zu seinen Verrätern werden, sondern zu seinen Nachfolgern. Seine Auserwählung zählt mehr. Der Preis, den er gezahlt hat, der war ausreichend. Und deshalb lasst uns mutig bekennen, wie es Manfred Siebert in einem Lied getan hat, dass Jesus der Herr ist, der uns zu sich zieht. Trotz Zweifeln und Ängsten und Fragen. Dass er jeden liebt, sich um jeden bemüht. Das haben wir zu sagen. Amen. Wir wollen jetzt miteinander das Lied singen, 136, die Verse 1 bis 4.